96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von 96. Minute, dem wohl besten 96-Podcast, den es zu hören gibt. Ich sitze hier mit Hannes und Henne, mein Name ist Fabian. Und Jungs, seid ihr schon wieder trocken nach Sonntag?
Boah, waren wir nass, ne?
Boah, es war übel.
Ja, ich war in Jogginghose und Downjacke da, weil ich einen Anlass am Wochenende hatte, von dem ich erst Sonntagmorgen wiederkam. Und dann bin ich direkt zum Stadion gekommen. Und dachte mir so, was ist das völlig falsche Outfit.
Ja, schön vollgesogen wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Komplett. Schön klamm.
Ja, ich bin auf dem Weg zu Henne gewesen. Da sagt Henne zu mir, ach komm, tausch doch direkt mal die Jacke. Das hat auch wirklich gut geholfen. Und es war auf jeden Fall kein Spieltag, wo man sich gut mal eine Stunde vorher in der Altstadt trifft und spazieren geht. Ne? Haben wir gemerkt.
Nee, das war wirklich dumm.
Und Lightbier war das erste Mal angesagt. Wir hatten ja ein Hochsicherheitsspiel. Wie kam das bei euch an?
Ja, ich habe gestern mal philosophiert, wie sie das machen. Ja. Und ist ja völlig klar, die nehmen immer die Reste, die über die Saison anfallen, kippen die alle zusammen in ein riesiges Behältnis, strecken das mit ein bisschen Wasser und das ist dann das Leitbier, was wir bei Risikospielen ausgeschenkt bekommen.
Ja. Aber was mich doch wundert, dass es sich viele gekauft haben, ne? Also ich habe zu Fabian auch gesagt, eigentlich müsste man an so einem Tag dann mal HCC komplett boykottieren und einfach gar nichts kaufen.
Aber der gestrige Tag war nur irgendwie mit Bier auszuhalten, ja, wahrscheinlich für viele. Und deswegen haben sie gesagt, komm, dann trinke ich einfach doppelt so viel,
ja,
um auf den gleichen Pegel zu kommen.
Ja, den richtigen Pegel hat das Team nicht gefunden. 0-0 gegen Dresden hieß es am Ende. Wir haben uns die Serie herbeigesehnt. Wer ist der fünfte Sieg geworden? Wer ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass wir so eine Serie in der Liga gehabt hätten? Henne, du hast das Spiel ein bisschen genauer für uns geschaut.
Ja, leider muss man sagen, dass unser Oberexperte hier in der Runde, Hannes, das so ein bisschen heraufbeschworen hat. Ne? Du hast ja gesagt, dass es gegen Dresden eine Stolpergefahr gibt. Und ich glaube, man kann es so sagen, wir sind gestern gestolpert. Die Startelf war erstmal unverändert. Und unser guter Freund Nawrocki ist zurück im Kader gewesen. Und vor dem Spiel gab es noch ein, zwei Sachen, die berichtenswert sind. Ich habe mir direkt den neuen Rasen angeguckt. War ja ein schöner Teppich. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, wie schlau das ist, so nach so einer Schneephase und jetzt während einer Regenphase den Rasen zu wechseln. Er wirkte auch sehr gestopft, ne? An manchen Stellen waren so Flickenteppiche aber aufgelegt.
Muss ja Druck von Titz gewesen sein, ne? So wie die Augen gestrahlt haben in der PK, als er von dem neuen Teppich erzählt hat, den er sich da hat legen lassen. Also er wollte es so.
Zu diesem Thema, ich glaube, wir hatten in der Folge nicht drüber gesprochen, sondern wir hatten darüber geschrieben, dass es ja eigentlich heutzutage völlig gängig ist, so einen Hybridrasen verlegen zu lassen. Und das ist dann ein Rasen, der allen Wetterbedingungen deutlich besser trotzt und der ist auch viel langlebiger. Und das geht bei uns nicht, da unser Stadion ja auch für viele andere Zwecke, vor allem für Konzerte genutzt wird. Und deswegen muss dieser Rasen wieder entnehmbar sein. Und deswegen haben wir keinen Hybridrasen. Und deshalb muss der öfter verlegt werden. Und am Ende ist es, glaube ich, ganz schön nervig, weil das war jetzt wieder ein Thema. Und genau wie Henne sagt, war es irgendwie wieder ein bisschen stümperhaft, das Ganze mit dem Rasen gemacht wurde.
Ja, ist vielleicht auch mal was für eine 96-Grad-Rubrik, ne? Ob man mal darüber nachdenkt, ob diese Konzerte im Stadion eigentlich unbedingt sein müssen bei den vielen Event-Orten, die wir in Hannover haben und dafür dann auf so einen Hybridrasen zu verzichten. Ich meine, gut, viele Konzerte sind da im Jahr, eine Handvoll.
Es sind schon ein paar, aber jetzt streichst du natürlich für Hannover das Stadionkonzert. Das ist natürlich eigentlich schon ein großes Ding, ne? Da muss man auch sagen, ist Eventim ja echt eine ganz starke Truppe, dass die hier immer wieder solche Stadionkonzerte mit starken Leuten hinlegen. Für mich persönlich, es sind nicht immer meine Konzerte, aber ich suche mir schon manchmal im Sommer mal eins raus.
Roland Kaiser war doch geil für dich.
Ja, Roland Kaiser war auf jeden Fall ein Traum. Nein, da war ich natürlich nicht, aber ich muss schon sagen, ich gehe manchmal gerne im Sommer ins Stadion zum Konzert, um auch einfach im Stadion zu sein. Finde ich auch ganz cool.
Früher sind wir mit Freunden immer zum Stadion gegangen und damals war es super easy. Wir hatten einfach eine Sammlung an bunten VIP-Bändchen. Die haben wir mitgenommen, immer geguckt, welche Farben da vergeben wurden. Und dann haben wir uns alles mögliche an Konzerten da angeguckt. Waren unter anderem bei Udo Lindenberg. Da ist dann der Strom ausgefallen, da gab es Eierlikör vorne. Und ja, so habe ich mir ein paar Konzerte immer ergaunert.
Ja gut, das können jetzt die anderen nicht mehr machen, ne, wo du es erzählt hast.
Ja, ich glaube, es ist nicht mehr so einfach jetzt mit E-Ticket und weißt du, das alles.
Stimmt, hast du recht.
Ja, dann gab es noch eine Choreo, das sah ziemlich geil aus.
Genau.
Fabian und ich waren ja gestern gezwungenermaßen auf der Osttribüne das erste Mal, weil dein Schwiegervater mit war, Fabian.
Ja, was heißt gezwungenermaßen? Wir hatten uns ja auch ein bisschen überlegt, für den Podcast mal den Taktikblick anzusetzen. Aber genau, mein Schwiegervater hat sich eingeklinkt, wir waren auf der Osttribüne. Es war vom ersten Eindruck her, dachte ich so, ach ja, starker Platz, man kann hier richtig, richtig geil das Feld sehen. Wir waren nicht ganz auf der Mittellinie, aber schon deutlich mehr, als wenn wir da im Norden dann von der Rückseite gucken.
Ja, wir wandern so langsam Richtung Pressetribüne.
Langsam.
Und Richtung Pressekonferenz dann auch.
Aber genau, nee, ich fand das im ersten Eindruck her ganz cool. Dann haben wir gesessen und dann gingen die Boxen an. Und das soll jetzt irgendwie nicht alter Opa klingen, aber wie die dich da angebrüllt haben, das hat dich alles zusammen, ich habe gedacht, diese eine Box soll jetzt das ganze Stadion beschallen. So, ja. So laut war diese Box.
Also alles, was der Stadionsprecher durchsagt und
Musik und, so, und auch die alles, E-Gitarren-Songs. Also alles. ich habe mir die Ohren zugehalten.
Der Henne war echt der Opa.
Das wurde, hatte
ich gar nicht diesen Ohren zugehalten.
Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ganz, krank, so ganz aggressiv, ganz, ganz schlimm.
Da hat noch niemand gesessen, das war abgehört, sage ich von 96. Und ansonsten, ja, war ich ein bisschen traurig mit Blick in die Nordkurve, weil bei Choreos bin ich ja eigentlich immer ganz gerne mittendrin. Dieses Mal haben wir dann von vorne gesehen und es war auch ausgesprochen schön, muss ich sagen.
Ja, aber nochmal ganz kurz zur Osttribüne, Hannes, bevor du uns dann die Choreo ein bisschen erklärst. In der 15. Minute fiel schon, deine Eltern sind Geschwister zum Schiri.
Echt?
Ja.
Aber nicht aus der Nordkurve, oder?
Rechts von uns, auf der Osttribüne.
Oh, einfach und so. Was man nicht glaubt, bei der Schiri-Entscheidung, nicht Elfmeter, ist auch Bier geflogen.
Ja.
Das ist ja wurde sich in den
vorderen Reihen so massiv beschwert, ne, dass man auch gesucht hat, wer es war am Ende, aber es wurde auch, es ging ab.
Und auch die eigenen Spieler werden permanent durchbeleidigt.
Das ist so krass, wie man in einem Stadion nochmal so komplett andere Makroplätze hat.
Ja,
also
voll.
Du hast nicht nur das Stadion und die Fans stehen für irgendwas, sondern du hast im Stadion auch nochmal so komplette Unterschiede in gewissen Blöcken. Weil das sind wahrscheinlich die, wie würdet ihr auf Ost beschreiben, das sind die, sind da, habt ihr das Gefühl, das sind sehr viele Dauerkarteninhaber oder sind das eher die?
Doch, ich glaube schon, dass die Dauerkarteninhaber
also
sind.
Also gibt es sicherlich auch, aber.
Also ein paar sahen sehr eingerichtet aus, drumherum bei uns,
okay.
Ja. Wo man dann auch mal angeguckt wird, wenn man keine hat, so, was macht der
denn? Waren schon viele Touristen auch da.
Ja, so nicht.
Und was ich noch erzählen möchte, in der Halbzeit haben wir uns dann angestellt und wir hatten irgendwie Bock auf Snickers. Und,
also ich hatte Bock auf eine Wurst. Am Ende wurde es.
Genau, und dann kam uns einer entgegen und sagte, es gibt hier kein Bratwurst mehr. Da gab es doch wirklich, hat da einer 15 Minuten in der Schlange gewartet, um vom HCC gesagt bekommen, es gibt keine Bratwurst mehr, musst du zu einem anderen Stand gehen. So, und in 5 Minuten geht das Spiel weiter. Wo wir wieder beim Punkt Caterer sind, ey, wie kann das sein, dass an einem Spieltag am Anfang der Halbzeit schon die Bratwürste leer sind?
Ja, da freut man sich ja doch, dass wir immer noch diese kleinen Independent-Buden haben, wie die gefüllte Pizza und die Pommesbude.
Ja. Wobei selbst da auch mal die Soßen leer gehen.
Vor 2 Wochen hat die Fritteuse gebrannt.
Echt?
Ja,
da habe ich
ein Foto. Guck mal, ob ich es noch finde.
Also ihr merkt schon, wir lavieren uns um das Spiel drumrum. Hannes, Choreo, ganz kurz.
Genau, das Ensemble hat 18-jähriges Bestehen gefeiert. Man würde ja sagen, macht ja mehr Sinn in 2 Jahren, ne?
Waren es die 20 Jahre?
Nee, 2008 gegründet, 2026.
Ah, du hast recht, ja.
Genau, das ist, glaube ich, das, was die meisten meinen. Aber dadurch, dass das Ensemble ursprünglich eine Jugendgruppe war, haben die sozusagen ihre Volljährigkeit gefeiert als Gruppe und haben das, fand ich, sehr schön umgesetzt, mit Spruch als auch bebildert. Ich muss sagen, ich mag mehr und mehr, desto öfter ich das sehe, diese Choreos, die hochgezogen werden. Sieht schon immer geil aus. Und auch wie bei der UH-Choreo war es so an die Zeit des Ensembles angelehnt. Also verschiedenste Bilder waren dort. Unter anderem war auch zu sehen von einem ehemaligen Ensemble-Mitglied, was verstorben ist. Und da machen sie auch eigentlich jedes Jahr, dem widmen sie auch immer wieder Spruchbänder etc. Und der hatte auch einen großen, großen Platz auf dieser Choreo gefunden. Und also sehr emotional für viele Mitglieder, denke ich, als auch für alle Fans. Und fand ich sehr schön umgesetzt. und war irgendwie dann auch rückblickend so ein kleines Highlight an dem Tag, weil alles andere, Wetter, Spielverlauf war irgendwie beschissen. Das war, muss ich dann sagen, echt nochmal was Schönes an dem Tag.
Ja, war richtig schön. Und was mir aufgefallen ist, ist, wenn man in die Nordkurve reinkommt, sieht man ja sofort, was es für eine Choreo wird, ne, ob was hochgezogen wird und was da so alles passiert. Wenn du jetzt von außen, also von Ost drauf geguckt hast, habe ich erst nicht gesehen, dass das hochgezogen wird. Und das finde ich ja auch nochmal ganz cool, dass das für Stadion eine Überraschung auch ist, dann auf vielen Plätzen, weil das hatte ich gar nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das sieht man irgendwie, aber das ist dann so die typische Nordkurvenblick, die man hat vielleicht, ne?
Geil. Ja, hat mich auch sehr abgeholt und du hattest, glaube ich, das erste Bild geschickt. Das war auch das erste, was ich gesehen hatte und ich fand es sehr schön und bin sehr gespannt, was dann zum 130. Jubiläum kommt.
Aber hallo.
Spendet fleißig, genau. Ja, dann gehen wir mal rein. Es nützt ja nichts, wir müssen ja. Und mit Dresden kam tatsächlich ein Gegner, der mit dem Rücken zur Wand stand. Nach dem Fürth-Sieg am Samstag war Dresden selbst gegen uns unter Zugzwang, weil sie eben 18. Platz waren. Und man hat aber überhaupt gar nicht gemerkt, dass da der 18-Platzierte kommt. Dynamo war sehr mutig, hat hochgestanden, hat uns von Anfang an sehr unter Druck gesetzt. Und man hat gemerkt, sie wollen viel auf Flanken gehen. Und 96 hat sich, ich weiß nicht, wie euer Gefühl war, ich habe es erstmal so interpretiert, dass sie tatsächlich Dresden erstmal ein bisschen machen lassen, ein bisschen abwarten sind, so auf ihre Lücken warten. Aber es wirkte schon doch alles sehr unsauber und statisch. Und ich hatte dann doch relativ schnell so nach den ersten 15 Minuten echt den Eindruck, okay, wir sind nicht gut im Spiel. Also wir lassen uns hier gerade den Schneid abkaufen. Dresden sehr trotzig, sehr mutig. Also man hat gar nicht gemerkt, dass die irgendwie was zu verlieren hatten, sondern die sind richtig mit Hand und Fuß in dieses Spiel reingekommen.
Ich finde aber, das konnte man ein bisschen erwarten, wenn man Dresden jetzt die Rückrunde gesehen hat. Die haben irgendwie auch schon einen Mentalitätswechsel hingelegt und wirkten auch so ein bisschen fitter. Also die haben uns sehr stark angelaufen und ich habe das ein bisschen erwartet, ne, dass sie da mit Pauken und Trompeten reinkommen.
Ja. Aber, ja. Also sie sind, das war mein erstes Gefühl, also ich musste mich daran erinnern, dass sie auf dem Abstiegsplatz sind, weil so sind sie überhaupt nicht in das Spiel gegangen. Und das, was wir vor allem, fand ich, in der Hinrunde schon oft beobachtet haben, ist, dass sie unser Spiel sehr gut angenommen haben, sehr mutig waren und uns teilweise ein bisschen mit den eigenen Mitteln überrannt haben, was du gerade gesagt hattest, wo wir dann irgendwie echt nur schwerlich reingefunden haben.
Ja, sie haben eine Sache sehr schlau gemacht und das konnten wir auch von der Osttribüne sehr gut beobachten. Sie haben uns unglaublich breit angepresst. Also sie haben unsere Außenbahn zugemacht und Okon hat ganz viele Bälle zu Udene oder zu Saad gespielt und die haben versucht, da sich gegen Sterner durchzusetzen und die haben aber diese Longline-Bälle immer zugestellt und dann kamen irgendwie Pässe auf unsere Sechs und dann wieder in die Innenverteidigung zurück und dann haben sie ihn da erobert. Also die haben das wirklich gut gemacht und haben bloßgestellt, dass der Aufbau durch unser Zentrum, dass der wirklich nicht gut ist. Ja. Also wir spielen einfach wahnsinnig viel über außen, über unsere schnelle Dribblingspieler, die dann von außen nach innen rein kommen. Aber sie haben Kellmann zugestellt. Also sie haben das wirklich gut gemacht und das ist mir extrem auch wieder aufgefallen, dass die Nollpässe auch wieder haarsträubend dann teilweise waren. Ne? Also ich meine, es gehört dazu, er riskiert viel. Ich habe das in den Statistiken gesehen, er hatte wirklich also von den langen Bällen in die gegnerische Hälfte nur eine 20%-Quote gestern, dass die angekommen sind. Da haben die auch ein gutes Mittel gegen gefunden und die Kurzpässe ins Zentrum, die waren wieder, also Herzinfarkt.
Also die Außen haben halt einfach unseren Außenspielern 1:1 auf den Füßen gestanden. Ne? Also es war schon sehr interessant zu sehen, dass die Außenverteidiger immer mitgelaufen sind oder auch komplett in der Viererkette standen, wenn wir auf Angriff waren. Also das haben sie schon gut gemacht und im Mittelfeld uns auch komplett gespiegelt. Die hatten überall die Option, immer mit zwei Mann uns zu verteidigen gegen den Ball. Das war echt schon eine starke Leistung von Dresden. Das, was ich die ganze Zeit so auf der Tribüne auch zu dir gesagt habe und dann auch zu meinem Schwiegervater, halten die nicht durch. So, ne? Das war ja so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dachte, das machen die jetzt 45 Minuten, vielleicht machen sie 60, aber
ja, genau, das ist absolut. Das ist, ich meine, ich durfte ja letzte Woche so die Spielvorbereitung machen für Dresden und das ist das, was mir auch immer wieder aufgefallen sind, diese Mentalität und diesen Biss, also diesen Kampfwillen, die haben, vor allem, wenn die auch in Rückstand geraten, das war jetzt gestern nicht der Fall, Aber die haben das knallhart durchgezogen und wie man später sehen sollte, glaube ich, war da auch ein bisschen, ein paar Prozent mehr Konditionen bei denen in der Veranlagung als bei unseren
Sind Spielern. Auch deutlich mehr gelaufen als wir insgesamt, ja. Es gab dann einen Lichtblick. In der 16. Minute hat Aseko diesen schönen Chipball auf Yokota gespielt. Ja. Da ist Yokota leider ein bisschen zu kurz, dass er da nicht mehr rangekommen ist. Aber das war eine schöne Szene und ansonsten muss man wirklich sagen, war 96 30 Minuten lang nicht im Spiel und Dresden hat mit ihren ja doch wenigen spielerischen Mitteln ein bisschen was versucht und hat das taktisch eben ganz gut gemacht gegen uns. Ab der 40. Minute kamen dann aber erste gute 96 Chancen und man muss auch sagen, dass Dresden dann dreimal gelb verwarnt war in der Verteidigung, was auch zeigt, dass sie dann doch so langsam ins Schwimmen kamen und wir sie dann doch ganz gut bewegt haben gegen Ende der ersten Halbzeit. Aber wir sind tatsächlich, und das ist echt, glaube ich, ein Novum für uns in dieser Saison, in die Halbzeit gegangen mit einem X-Goal-Wert von 0,33. Ne? Also es war wirklich, das Spiel hat sich dem Wetter angepasst.
Also letztes hätten wir gesagt, aber wir haben hinten gut gestanden.
Stimmt.
Ja.
Und positiv zu sehen, wir haben immerhin mehr als Hertha. Nach unserem Spiel gegen die 0,08 war das, glaube ich.
Ja. Wir sind alle enttäuscht. Ich nehme jetzt noch nicht das Ende vorweg, wir wissen alle, wie das Spiel ausgegangen ist, aber uns ist wichtig auch hervorzuheben, Dresden hat das auch wirklich gut gemacht. Also ja. Das muss man ja, kann man ja auch mal honorieren. Ich meine, wir haben halt ein Spielsystem unter Tietz, was ausrechenbar ist. Viele Gegner kommen trotzdem nicht damit klar, weil die individuelle Klasse so gut ist bei uns, aber die hatten gestern einen richtig guten Plan.
Guten Plan und einen guten Tag und auch ein bisschen Glück gehört auch dazu.
Genau.
Wir erinnern uns an diese ganzen Sprüche jetzt nach den 4 Spieltagen, wer soll diese Mannschaft stoppen. Ne? Wir haben auch gesagt, ich habe auch gesagt, wenn sie es immer konsequent und so gut spielen, wie in den letzten 5 Spielen jetzt zurückliegend, dann setzen wir das am Ende schon durch. Da hat einfach das Glück auch gefehlt an mancher Stelle.
Genau, in der zweiten Halbzeit kommt dann wirklich auch noch Pech dazu, zu dem schwierigen Spiel. Und es war klar, dass es gegen Dresden schwierig wird. Dynamo wieder richtig griffig aus der Halbzeit gekommen. Also was ich an denen echt, also wenn wir, ich beobachte die sonst nicht so, aber wenn wir gegen die spielen, was ich an denen schätze oder fürchte, ist wirklich diese Abgewichstheit. Es ist einfach eine eklige Truppe. Es ist super eklig, gegen die zu spielen. Und ich habe mir dann so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich gedacht habe, dass wir besser aus der Kabine rauskommen mit einem etwas veränderten Spielplan, mit einer etwas veränderten Spielidee. Und Fabian und ich haben tatsächlich auch ein bisschen in der Halbzeit über Wechsel nachgedacht. Er hat unverändert weitergespielt. Hannes, hättest du dir in der Halbzeit schon einen Wechsel gewünscht?
In der Halbzeit noch nicht.
Okay.
Später im Spielverlauf, das ist etwas, was ich heute unbedingt mit euch besprechen wollte, fand ich, dass es einige Spieler gab, die hätten früher rausgemusst. Aber zur Halbzeit war ich noch irgendwie guter Dinge und wusste auch, ich fand es auch gut, das habe ich ja in der Vergangenheit schon mal gesagt, dass wir es eigentlich gut finden, dass Tietz mittlerweile eine Elf gefunden hat, die nicht in meiner Halbzeit rotieren muss. Deswegen war das für mich bis dato völlig okay.
Ja, ich hab schon überlegt, ob Nawrocki schon kommt, weil ich Okon etwas unsicher fand. Über Okons Seite wurde sehr, sehr viel geflankt und versucht. Also ich glaube, die haben da schon mit Okon so ein bisschen unsere Schwachstelle ausgemacht vorab. Aber er hat so weitergespielt. Und ja, dann plätscherte das so vor sich hin und dann gab es in der 58. Minute die Szene, über die wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen müssen. Yokota wird mit Doppelpass in den Strafraum geschickt und wird am Trikot gezogen, fällt. Das ganze Stadion ist sich sicher, Elfmeter. Der Schiedsrichter lässt erstmal laufen und ich habe das so lange nicht mehr gesehen, dass bei so einer sehr sicheren VAR-Szene der Spielfluss so lange noch weitergeht. Ja. Ne? Also es ging wirklich, wir hatten dann glaube ich nochmal einen Angriff und nochmal einen Angriff, bis der Ball dann irgendwann mal im Aus war oder unterbrochen wurde. Und dann sagtest du auch, Fabian, oh scheiße, war das jetzt zu lange her? Guckt er sich das jetzt deswegen nicht mehr an?
Ja.
Und tatsächlich tat sich dann auch ja nichts mehr. Ne?
Ja, also ich hatte genau den gleichen Gedankengang, weil ich hatte das schon oft, nicht bei 96, sondern wenn ich sonst Fußball schaue, so Premier League, dass ich da manchmal denke, gerät das so ein bisschen in Vergessenheit und ne, das Spiel geht irgendwie weiter, die Spieler kommen ein bisschen runter, denkt der Schiedsrichter sich, ja, wenn die jetzt nicht mehr groß auf mich zukommen, brauche ich auch nichts machen. Mhm. Und genau diesen Gedanken hatte ich nämlich auch und war dann höchst verärgert, dass einfach gar nichts passiert ist.
Aber ich sag mal, Titz ist dezent auf den Schiri zugekommen, der hat auf den Fingern gepfiffen unten. Also
das war so geil. Ne,
das ist, aufmerksam gemacht hat man ihn, würde ich sagen.
Ja, ich musste ehrlich gesagt an das, was du mal erzählt hast, Fabian, in einer der ersten Folgen über Thomas Müller, bleib so lange liegen, bis der Schiri sich das anguckt. Ja. Und da hat 96 zu schnell weitergespielt. Aber jetzt gehen wir mal in die Szene. Also, ich habe schon in der Nachbesprechung in verschiedenen Medien und Videos und so wirklich verschiedene Meinungen auch gehört. Mhm. Und das haben wir, wir haben gestern dann noch bei Instagram eine Umfrage geschaltet, wo auch sehr, 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 sehr viele Menschen dran teilgenommen haben. Also man hat gemerkt, das war die emotionale Szene des Spiels. Und ich habe das versucht, so ein bisschen abzubilden, was ich alles gelesen und gehört habe. Also zum einen natürlich auch vor allen Dingen die, die im Stadion hoch emotional waren. Klarer Elfmeter, und wenn er das nicht sieht, muss der VAR eingreifen. Was zur Hölle? Ne? Die prominentesten Vertreter dieser Meinung waren Tietz und Matuschka, die nach dem Spielabpfiff sich wieder komplett aufgeregt haben, dass wir das alles Tusche lassen auch können mit dem VAR. Tusche Ach, auch komplett. Ja. Dann die zweite Sichtweise, es ist so 50-50, also er zieht, ja, aber Yokota macht viel draus, das heißt, man kann es schon geben, man muss es aber auch nicht, und bei so einer 50-50-Sache sagt der VAR dann ja wahrscheinlich, okay, der Schiedsrichter hat es gesehen, hat gesagt, es ist zu wenig, es ist vielleicht auch zu wenig, ich sag's ihm nicht, ne, dass es so eine 50-50-Nummer ist. Dann habe ich auch gehört, ja, Yokota macht viel zu viel draus, der hebt direkt ab, und das war kaum ein Zug da hinten. Und dann habe ich eben ganz viel auch die gehört, die gesagt haben, scheißegal, das Spiel war eh zu schlecht. Da kommen wir vielleicht im Fazit nachher nochmal drauf. Aber wie habt ihr es jetzt, also wir haben ja jetzt auch nochmal die Sky-Wiederholungen gesehen und so, wie bewertet ihr es jetzt final für euch, diese Szene?
Also für mich ist ja Trikot ziehen eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. So, ne? Weil wenn ich Trikot ziehen auf dem Platz irgendwo sehe, es gab mal Zeiten, da wurde das streng mit Gelb bestraft, weil man das nicht sehen wollte, und da wird am Trikot gezogen und dann ist es ein Elfmeter. So, ne? Das ist für mich eigentlich fast klarer als ein Handspiel, was man irgendwie im Strafraum, also ne? So ein diskutables Handspiel, was man im Strafraum pfeift.
Ja, ich habe zwei Punkte, die mich da an dem ganzen Thema aufregen. Punkt eins ist es genau das. Wenn es eine klare Regelung geben würde, und gerade mit einem Tag, oder ne, es ist ein Tag vergangen, meine Emotionen sind ein bisschen regulierter, und ich sage, ich kann es verstehen, wenn man es nicht gibt, aber aus zweierlei Hinsichten finde ich es halt problematisch, weil in anderen Stadien gibt es genau dafür einen Elfmeter. Bei uns, wir haben zumindest mal das Gefühl, oder es gab jetzt ein paar Situationen, wo es einfach nicht dazu kam, obwohl in anderen Spielen das auf jeden Fall ein safer Elfmeter ist, und man muss ja auch mal sagen, er hätte sich das zumindest angucken müssen, weil es ist eine 50-50-Chance, Minimum. Und der andere Punkt, der mich aufregt, ist, Yokota macht zu viel draus. Weil wenn er weiterläuft und er lässt sich nicht fallen, dann ist uns allen klar, dann beschwert sich ja gar keiner. Dann kriegt es auch keiner mit. Weil wenn er den Angriff zu Ende führt, er muss ja irgendwie darauf hinweisen. Und gerade in Zeiten von VAR ist es ja, so doof es klingt, aber nur clever von den Spielern, sich fallen zu lassen, damit der Kölner Keller mal genauer hinguckt. Und zu sagen, er macht zu viel draus, finde ich irgendwie dumm. Weil wenn er weniger macht, sind die Chancen, dass wir einen Elfmeter kriegen, noch geringer. Deswegen, also ich kann völlig damit leben, wenn es keiner ist. Aber beim Handspiel oder bei so Trikotziehen etc. Geht mir einfach die Entscheidungsfindung ist völlig untransparent. Man weiß nicht, was gepfiffen wird, was nicht. Und das geht mir viel zu weit auseinander, und das finde ich eher problematisch.
Finde ich sehr, sehr gut, wie du das sagst, weil es ist für mich nicht so schwarz-weiß, Fabian, wie du sagst, und wie es auch viele im Anschluss jetzt an das Spiel irgendwie kommentiert haben. Und auch Tietz ja auch. Tietz sieht es ja auch schwarz-weiß. Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt keine explizite Erwähnung des Trikotziehens im Regelwerk. Das heißt, das Trikotziehen gehört zum Halten. Und wenn jemand im 16er gehalten wird, ist es ein Elfmeter. Der Schiri argumentiert ja aber so, er hat den Trikotzupfer gesehen, er wird gehalten, aber der Impact war viel zu wenig. Also der Zieher war so wenig, dass man da deswegen nicht so fällt, also wie Yokota gefallen ist.
Im Umkehrschluss bedeutet, wenn er ihn nicht gezogen hätte, wäre Yokota auch nicht an den Ball gekommen. Also genau. Das hat jetzt nicht unmittelbar die Chancen vermindert, dass er irgendwie zum Abschluss kommen würde.
Genau, ne? Also ja. Ich sage das jetzt mal ganz wertneutral, weil Tietz tut ja so, und ich bin kein ausgebildeter Schiri, ich kenne mich zu wenig damit jetzt aus, aber Tietz tut so, als würde es eine Schwarz-Weiß-Regel geben. Also Trikot ziehen im 16er, Elfmeter, Punkt. Also pfeif es bitte das nächste Mal. Die Schiedsrichter sagen aber, das war zu wenig Impact. Also es war, der Zug war nicht so, wie Yokota gefallen ist. Von daher gibt er ihn nicht. Das heißt, es ist ja ein Ermessensspielraum da, was dazu führt, dass wir in verschiedenen Stadien verschiedene Ergebnisse haben, wie du gerade gesagt hast. Ne? Mein Fazit ist jetzt, also für mich sind das alles Wahrheiten, die ich total akzeptiere. Ich akzeptiere die Leute, die sagen, es ist ein klarer Elfer, musst du geben. Ich akzeptiere aber auch diese 50-50-Sache und ich akzeptiere auch die Sichtweise, dass Yokota es ein bisschen unclever macht. Aber mein Hauptfazit ist, dass der Schiedsrichter über die 90 Minuten so kleinlich gepfiffen hat, so viele gelbe Karten gegeben hat und der Spieler, Rosipal, der zupft, im Übrigen auch schon gelb verwarnt war in dieser Situation, dann muss er bei seiner Linie bleiben und ich finde, dann ist es ein Pfiff und dann ist es eine gelbe Karte und ein Elfmeter und das hätte das Spiel entschieden.
Safe, ja.
Das ist jetzt, also das ist mein Fazit und von daher, ne, ich bin selber Verteidiger gewesen, deswegen bei so leichten Zupfern bin ich immer im Zweifel für den Verteidiger. Aber wenn man jetzt auch noch den weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit sich anguckt und wie der Schiedsrichter sich da verhalten hat und wirklich alles abgepfiffen hat, wo nur zwei Körper sich berührt haben, dann muss man einfach sagen, da dann nicht zu reagieren ist fahrlässig gewesen.
Absolut. Und ich glaube, der Dresden-Trainer, also Rosipal ging in der 64., glaube ich, raus. Der hat den Braten auch gerochen. Ja, der wird wahrscheinlich zu seinen Kollegen, Alter, haben wir hier Glück gehabt. Die gucken sich das auch auf ihrem Tablet nochmal an. Mhm. Und dann haben sie ihn ja auch ein paar Minuten später rausgenommen, weil er eben gelb vorverwarnt war. Und ja, das, was du sagst, absolut. Ne, das Problem ist ein bisschen, dass alle Schiedsrichter besuchen diese Lehrgänge und jeder pfeift aber irgendwie so ein bisschen in seinem Rahmen. Und wenn es einen Schiedsrichter in der Bundesliga geben würde, der alle Spiele pfeifen würde, würde es wahrscheinlich viel mehr Gerechtigkeit geben. Aber dadurch, dass alle Schiedsrichter, nicht immer dieses Beispiel mit Kukurea, damals bei der EM, war das? Genau, gegen Spanien. Das ist in anderen Spielen, da würden wahrscheinlich 90% der Schiedsrichter sagen, ja, das ist so ein Handspiel, mehr kann man ja nicht handspielen. Und genauso ist es bei diesem Trikotziehen, wahrscheinlich würden ganz viele Schiedsrichter sagen, sitzen zu Hause und sagen, ja, das muss man pfeifen, das haben wir so gelernt. Und er sieht es halt komplett anders.
Aber für die DFL wäre das ein Traum. Da könnten die jedes Spiel einzeln vermarkten, wenn der Schiedsrichter immer das Spiel schreibt.
Und sie hätten weniger auf der Payroll, sie müssten nur einen bezahlen.
Traumhaft.
Ja, also ich glaube, wir sind uns auch einig. Sicherlich wäre es eine Schlüsselszene gewesen, weil wenn es gelb-rot ist und ein Tor ist, dann ist alles gut, dann läuft das Spiel in unsere Richtung. Aber man hat, glaube ich, über die lange Strecke auch nicht gut genug gespielt, um sich dieses Glück, was man da hätte haben müssen, zu verdienen. In der 70. oder roundabout 70. Minute hat dann 96 wirklich mehr probiert und hier hat man jetzt so langsam dann den Klassenunterschied doch feststellen können am Ende. Ne? Also man hat dann gemerkt, Dresden ist langsam platt und 96 probiert mehr. 96 hatte sehr viele Ecken, ich glaube 9-2 war es letztendlich, aber kein Ertrag aus diesen Standards. Es gab dann zwei dicke Chancen von Tomiak und Zart. Tomiak hat kurz wieder den Lucio in sich entdeckt und ist einmal kurz angetreten mit einem Doppelpass und hat den wieder gekriegt im Strafraum und leider ein bisschen zu hoch geschossen. Ne? Ja. Den hätte er einfach mit der Picke irgendwie.
Ja, das ist der Verteidiger, der muss erstmal raus aus dem Strafraum. Ja. Scheißegal wie. Ja.
Aber was man sagen muss, Schreiber, der Dresden-Torwart auch. Echt das, was er auf sein Tor kam, gut pariert.
Ja, sehr gut pariert. Und ja. Ich habe zu Henne gesagt, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber Schreiber sieht ein bisschen aus wie der 5 Jahre ältere Neul.
Stimmt, ja. Der hat auch so schwarze.
Achtet mal drauf. Kämter. Genau. Es ist so ein bisschen ein Schlag.
Okay.
In der 69. Minute wurde Gita dann ausgewechselt. Kommen wir später nochmal drauf. Der war gelb verwarnt und hat auch seine 5. gelbe Karte. Da kam dann erst Nawrocki, vorher kein Wechsel, das ist vielleicht das, worauf du gleich nochmal ein bisschen eingehen möchtest, Hannes. Und dann kam nämlich erst der nächste Wechsel in der 79. Minute und an der Stelle schon mal gute Besserung an Boris Tomiak, das sah richtig übel aus, also beziehungsweise die Berührung sah gar nicht so übel aus, aber Er hat wohl ziemlich geschrien und musste dann ja auch vom Spielfeld getragen werden und so, unangenehme Sache.
Ja, auf jeden Fall, tut einem leid, ne? Und macht es auch in der Abwehr nicht entspannter für die nächsten Spiele.
Leider nicht.
Nee, kommen wir gleich nochmal drauf, aber dann kam Hendry Blank rein. Der Thordarson hatte dann in der 94. eine unfassbar dicke Chance. Ja. Sensationell von Jokota, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat, aber da eine Sahneflanke auf seinen Kopf serviert hat. Und der, wir saßen im Osten da genau, ich habe gedacht, der legt den jetzt ins lange Eck und das ist der Lucky Punch. Aber er hat den vergeben und so gehen wir leider mit einem 0-0, was im Großen und Ganzen, finde ich, leistungsgerecht ist. Jetzt mal die letzten 20 Minuten ausgenommen, wo wir dann wirklich drauf gedrängt haben und dann letztendlich mit 57% Ballbesitz aus dem Spiel rausgegangen sind, aber wir hatten einen X-Goal-Wert insgesamt dann von 0,71 und man muss sagen, Dresden hat es für den 81. wirklich gut gemacht und wir haben an dem Tag nicht die Mittel und Lösungen gefunden, da unser Spiel.
Ja, also ich finde, es hat so ein bisschen der Punch gefehlt, so, ne? Man hat immer so das Gefühl,
ja.
Das letzte bisschen so, was sonst da war, ist jetzt irgendwie heute nicht am Start. Aber mir macht das keine großen Sorgen, weil du hast jetzt gegen einen sehr guten 18. gespielt. Du kannst als Trainer die Ansage in der Kabine bringen. Übrigens, ne, jetzt kommen hier Fürth und Bielefeld, die stehen über denen. Ne? Und Jungs, die Spiele spielen es nicht von allein an, auch wenn wir denken, wir sind gerade sehr gut und auch wenn das der richtige Gedanke ist und die richtige Einstellung, um auf den Platz zu gehen, aber ne, dann heißt es auch ackern. Und das ist gut für die nächsten beiden Spiele, dass das so ausgegangen ist und wir verlieren dieses Spiel halt auch nicht. Es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, ne, gut, zwischendurch denkst du drüber nach, ein Ding fällt dir rein, dann verlierst du das, aber es kam aber
wirklich
nicht so
gute Chancen hatten sie nicht.
Nee. So, das kam halt nicht.
Hannes, würdest du der Mannschaft mangelnde Einstellung gestern in dem Spiel unterstellen wollen?
Nee, gar nicht.
Nee, ne?
Ja, absolut.
Weil habe ich auch viel gelesen und bin ich nicht so richtig nicht dabei.
Hatte ich null das Gefühl. Nee. Nee, gar nicht. Also das Einzige, was ich kritisieren würde, und da liegt es vielleicht gar nicht so sehr bei der Mannschaft, sondern vielleicht eher ein bisschen beim Trainer gespannt, ist, dass ich, also Kellmann als auch Jokota, der war platt, der konnte überhaupt nicht mehr. Und Kellmann, es ist mir gestern wieder aufgefallen, der läuft immer so ein bisschen auf der Stelle. Der tritt an, aber macht erstmal die ersten drei Schritte keinen Meter.
Der musste durchspielen gestern, der Arme.
Genau, ey. Der musste durchspielen, das tat mir auch leid. Aber mangelnde Einstellung überhaupt nicht, das kann man denen nicht nachsagen. Ganz ehrlich, das hatten wir wie auch eingangs mal besprochen bei uns. Alleine statistisch kannst du nicht jetzt irgendwie 8 Spiele am Stück gewinnen. Das wäre schön, aber vielleicht braucht es auch mal so ein Unentschieden. Vielleicht jetzt wieder ein bisschen Rotation, worauf wir später mal kommen müssen. Und am Ende haben alle irgendwie 34 Spiele und jeder hat so seine Challenges in der Saison, jede Mannschaft. Und unsere liegt jetzt vielleicht ein bisschen in der Verteidigung in der Zukunft. Aber nee, ich glaube, so ein Spiel macht uns auch stärker. Und ja, wir hätten auch verlieren können. Deswegen kann ich mit 0-0 gut leben. Ist jetzt leider nicht eines der schöneren Sorte gewesen, aber gehört völlig dazu.
Muss man ja auch sagen, ist ja, da sind wir ja auch nicht die Einzigen. Also ist ja unseren Mitkonkurrenten in den letzten Wochen auch passiert.
Das
ne?
ist das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass jetzt, wo alle gepunktet haben, wir es ein bisschen, ja, dass wir es nicht geschafft haben, aber wir werden wahrscheinlich dann wieder erwarten, in den harten Spielen dafür vielleicht mal ein um 0-0 dankbar sein gegen Top-Gegner oder auch mal ein dreckiges 1-0 erkämpfen. Deswegen, das gehört für mich völlig dazu und das, kein 96-Fan kann sich, glaube ich, beschweren in der Saison, dass es auch mal 0-0 ausgeht.
Und dein Spieler des Spiels?
Spieler des Spiels ist für mich Tomiak, weil ich ihm einmal den Tribut zollen möchte, weil wir hatten auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass wir es sehr gut finden, wie die sich immer wieder zusammenraufen, dass er ja auch jemand ist, der manchmal sehr impulsiv ist. Und ich glaube, der liebt Fußball auch über alles. Und der wird nicht nur geschrien haben vor Schmerz, sondern auch, weil er weiß, okay, jetzt kann ich irgendwie nicht so für die Mannschaft da sein, wie ich möchte. Mhm. Und deswegen einmal kriegt er meine Credits.
Finde ich sehr gut, weil ihr wisst ja, sympathisch ist Tomiak mir nicht. Es ist kein Sympathie-Lieblingsspieler von mir, aber man hat gestern auch gut gesehen, das ist einer, der gegen so eine Dresdner Ekligkeit unglaublich dagegen hält und seine Spieler schützt und den Leuten mal einen mitgibt und Trash-Talk betreibt, und so einen braucht es ja in der Mannschaft. Das hatten wir letzte Saison nicht. Ja, umso schmerzlicher werden wir ihn jetzt, wer weiß, wie lange vermissen. Fabian, dein Spieler des Spiels?
Es war nicht sein Traumspiel und hat auch schon bessere gemacht, aber für mich ist es Yokota. Mhm. Tatsächlich, weil du es angesprochen hast eben, der hat sich bis zuletzt reingeschmissen, hat bis in die 90. Minute rein Dribblings angesetzt, ist angelaufen und hat für mich damit auch einen Mentalitätswechsel so ein bisschen mit der Hinrunde auch genommen. Und deswegen sage ich, dass Yokota für mich der Spieler des
Spiels ist. Der hat so eine krasse Entwicklung durch.
Ja.
Ich finde das Wahnsinn.
Habt ihr eine Szene des Spiels bei einem 0-0?
Ja, tatsächlich ist es bei mir Christian Tietz, weil er gestern, also ne, in der Situation wusste ich natürlich nicht, ob das ein klarer Elfmeter ist oder nicht, aber alle waren erstmal außer sich und er war das Ventil für alle verärgerten Fans, weil ich dachte, ne, man denkt dann so, Alter, jetzt am liebsten würde ich es dem Schiri jetzt irgendwie ins Gesicht sagen, dass er sich das bitte angucken soll, und da hatte ich das Gefühl, das Stadion brauchte gestern so jemanden wie Christian Tietz, der sich einfach mal eine Gelbe abholt und einfach mal völlig losbölkt. Und das war, glaube ich, für alle so, okay, er hat es auch verstanden. Mhm. Deswegen ist er...
Er ist auf unserer Seite.
Das ist für mich die Szene des Spiels. Das Sprachrohr Christian Tietz.
Sehr gut. Ich nehme auch eine Szene außerhalb des Spielfelds. Das passt dann vielleicht auch zum Spiel. Für mich ist es die Choreo gewesen.
Sehr schön.
Haben wir gut besprochen. Ich glaube, wir gehen mit guter Hoffnung raus fürs nächste Spiel und für die nächsten Spiele, dass wir daraus gelernt haben. Und wollen jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit schauen.
Alte Liebe, History.
Ja, wir waren ja in der letzten Woche wieder so in unserem FC Bayern München Modus, ne? Mhm. Was wir in der Hinrunde auch schon hatten, so ich glaube, Johnny hatte es gesagt, wir Hannoveraner stapeln ja tief, ne? Und dann plötzlich in unserer Gruppe, ja, wir steigen auf, wer soll uns noch schlagen und so weiter und so fort, ne? Sind wir wieder abgehoben. Das gestern hat uns so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, aber noch nicht so ganz, deswegen habe ich heute mal etwas...
Naja, Bayern ist auch gegen Augsburg gestolpert, ne?
Ja, genau. Deswegen habe ich aber heute mal etwas mitgebracht, was uns vielleicht ein bisschen das Herz erwärmt. Ja, manchmal tut es ja auch ganz gut, über sich selber zu lachen.
Stimmt, gerade wenn man 96-Fan ist.
Wir gehen zurück ins Jahr 2009, zum 12. Dezember. Das war damals der 16. Spieltag. Und da hat Hannover 96 tatsächlich einen Bundesliga-Rekord gebrochen, der bis heute unberührt ist, der bis heute besteht. Und ich nenne mal das dazugehörige Zitat von unserem damaligen Trainer, und ich guck mal, Hannes, ob du schon weißt, um welches Spiel es geht. Und zwar sagte Andreas Bergmann, der damals unser Trainer war: Wir schießen 6 Tore und verlieren trotzdem.
Gladbach.
So sieht's aus. Genau.
Geil.
Ja, also in diesem Spiel hat 96 tatsächlich 6 Tore geschossen und trotzdem verloren. Ja, das Spiel ging aber nicht 7-6 aus, wie manche jüngere Hörer jetzt vielleicht sich denken, sondern das Spiel ging damals 5-3 aus für Gladbach. Und jetzt fragt ihr euch, wie kamen denn dann 6 Tore von 96 zustande? Tatsächlich muss man mal ganz kurz, um den Kontext zu verstehen, noch etwas Trauriges einarbeiten, denn dieses damals haarsträubende und völlig kuriose Spiel lag tatsächlich einen Monat nach dem tragischen Suizid von Robert Enke, und die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt wirklich auf dem absteigenden Ast nach unten. Also die Richtung ging wirklich Richtung Abstiegskampf, und die Mannschaft war logischerweise verunsichert, hatte große Schwierigkeiten zu funktionieren. Wir hatten einen jungen Florian Frommlowitz, der in die großen Fußstapfen treten musste, und ja, in diesem Kontext ist dieses Spiel, aber jetzt wollen wir es nicht zu traurig machen, sondern wollen wirklich ein bisschen drüber lachen. Also tatsächlich hat bis heute keine Bundesligamannschaft je 3 Eigentore in einem Spiel geschossen, und 96 ist das tatsächlich damals gelungen. In der 15. Minute kam das erste Eigentor, da kommt Frommlowitz aus seinem Tor raus und Karim Hagi, unser legendärer Innenverteidiger, drückt Marco Reus zur Seite, damit Frommlowitz das Ding einfach wegbölken kann. Was Frommlowitz auch versucht, aber er bölkt leider Karim Hagi an, und von Karim Hagi geht der Ball ins eigene Tor. Soweit gar nicht so schlimm, ist, glaube ich, etwas, was passieren kann.
Frommlowitz damals noch ganz kurz mit damals durften Torhüter offensichtlich noch mehr Accessoires tragen. Er hatte so
ein Rolli
drunter.
Ja, genau. Er
erinnert mich an die Gabor Kiray-Zeit, wo genau. Der mit der grauen Jogginghose gespielt hat.
Ganz genau, Frommler mit dem Rolli. Und ja, dann ging das Spiel so weiter, 96 wehrte sich und es stand 2-1 in der Zwischenzeit. Und in der 58. Minute kommt wirklich das denkwürdigste Tor, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Wer es nicht kennt, sollte es sich angucken. Wer es kennt, sollte es sich nochmal angucken, weil ja. Es ist einfach so crazy. Also Constant Jagba, unser Linksverteidiger, kriegt den Ball ja auf so der klassischen Position des Linksverteidigers und will mit seinem schwachen Fuß einen Querpass zum Innenverteidiger spielen. Und der rutscht dem komplett über den Spann. Und der Kommentator sagte, eine völlig unwirkliche Flugkurve nahm der Ball an und landete tatsächlich über Fromlowitz im Tor. Also dieses Tor, Hannes, wie, hat der einen Tipico-Schein gehabt oder wie? Also
ja, ich glaube, dann wäre es sogar schwer.
Gab also es da schon Tipico 2009?
Bestimmt, ja. Aber
OZ war das damals.
Stimmt, OZ. da konntest du wahrscheinlich noch über Toto Lotto Fußballspieler tippen. Ja, also total denkwürdiges Tor und aber es sei ja trotzdem, es war ja total schwer, den überhaupt zu machen.
Ja.
Weißt du? Also
ja,
als Stürmer
hättest
du den
ja.
So schön gechippt.
Ja. Das also, ne, den, also das Ding ins eigene Tor zu jagen, ist unfassbar.
Ja.
Ich verstehe es bis heute nicht, wie das physikalisch und spielerisch überhaupt möglich war. Aber es war tatsächlich passiert. Und die Spieler schlugen schon die Hände über dem Kopf zusammen. Aber 96 gab nicht auf und kämpfte sich auf ein 4-3 ran durch Tore von Didier Jaconan, der doppelt traf in dem Spiel, und von Christian Schulle-Schulz. Wobei Didier Jaconan dann auch mit Gelb-Rot auch noch runter musste. Also das Spiel war vogelwild. In der 93. Minute sollte dann der krönende Abschluss kommen. Marco Reus möchte Oliver Neuville schicken. Mhm. Das sind auch einfach geile Namen. Ja. Ne? Und Harry kommt dazwischen und spielt den, wie hießen früher dieses Spiel, wo so Fußballer so einen Knopf auf dem Kopf hatte?
Tipkick.
Kicktipp ist das.
Ah, stimmt, so rum.
Tipkick, genau.
Tipkick. Das hatte ich, das war so geil.
Tipkick. Ja, Tipkick. Wie so ein Tipkick-Spieler schießt er den Ball mit Picke an Frommlowitz vorbei ins eigene Tor. Und somit war es das zweite Eigentor von Hagi in einem Spiel. Und das Geile ist, er wird dann gezeigt und er lacht sich einfach kaputt. Also wirklich, ja. Also er lacht sich von Herzen kaputt, weil er es einfach, glaube ich, nicht glauben kann. Oder er hatte eben mit Constant Jagba einen richtig geilen Wettschein gebaut. Das kann natürlich auch sein.
Das kann sein.
Was macht Karim Agi eigentlich heute? Vielleicht können wir mal gucken. Wenn er dick Moneten beiseite gelegt hat, dann.
Ja, also wie ist sowas möglich? Fabian, sag du es mir bitte nochmal. Wie kommt so ein Spiel? Also ne, der Kontext mit Robert Enke, die Mannschaft war verunsichert. Es war wirklich so eine ganz schwierige Phase. Das spielt natürlich damit rein. Aber die Tore von Jagba und das zweite von Hagi sind einfach.
Ja, also für mich ist das einfach ein schöner Zufall, der in ein Spiel fällt, weil wenn du das in drei Spielen machst, dann machst du halt in drei Spielen keine Punkte. Und so hast du das alles in einem Spiel gelassen. Also das war einfach Slapstick. Es war irgendwie auch immer wieder dieses Unterstützen von diesem Ruf, den 96 irgendwie auch immer vorauseilt, ja. Ne? Dass man so eine Chaos-Truppe ist und dass ja. Man nie was hinkriegt und so. Das passt in jeder Saison irgendwie immer ein bisschen. So.
Mir fällt da gerade was ein. Wir sollten mal eine Chaos 96-11 zusammenbauen.
Das ist geil.
Und Constant Jagba ist der erste Spieler, den ich da nominieren würde. Das merken wir uns gleich mal für die Hörer. Das ist eine schöne Hörerfrage. Ich ändere heute mal meine Hörerfrage und wir fragen mal die Zuschauer da draußen, wen würdet ihr für die 96 Chaos 11 nominieren? Weil da hatten wir ja einige, du hast recht, das passt halt einfach auch Traum. Zu unserem Image. Ne?
Ja, das passt schon zu unserem Image.
Und auf jeden Fall. Spricht auch Bände für die ganze Saison damals. Wir sind 15. geworden, 2 Punkten vorm Relegationsplatz, haben wir uns in Bochum da noch rausspielen können und ja, bleibt im Gedächtnis. Und Hagi, glaube ich, bis dato damals der 6. Spieler überhaupt, 6. oder 7. Spieler bis zu diesem Zeitpunkt damals.
Bis heute, der
überhaupt 2 Eigentore gemacht hat. Und jetzt mal die Frage, für ihn hätte es sich damals fast gelohnt, Eigentor-X-Goals-Werte
einzuführen. Ja. Stark. Stimmt, ja. Sehr gut. Ja, also.
Ey, das wäre echt ein lustiger Fun-Fact. Das müssen wir mal vorschlagen. Das kann man doch locker messen, oder? Wenn die X-Goals-Werte machen, müsste es doch Eigentor-X-Goals geben.
Es gab doch diesen, wer war dieser Mainzer, der war doch so krass. Nicolte Noveski oder so?
Ja, irgendwer. Ich weiß, wen
irgendein Mainzer Verteidiger hatte sehr, sehr, sehr viele Bundesliga-Eigentore. Aber man muss wirklich nochmal sagen, dass die damals überhaupt schon nach diesem Trauerfall so früh weitergespielt haben und dann die Klasse noch gehalten haben und was dann 1-2 Jahre später aus dem Kern dieser Mannschaft geworden ist mit Europa, das wissen wir alle.
Absolut.
Also unglaubliche Spieler damals in dieser Truppe. Also wir lachen jetzt über einen Karim Hagi, aber ein unglaublicher Spieler, der da damals zu einer wirklich tollen Truppe gehört hat. Was Altin Lala auch aus der Kabine so erzählt hat, ne, dieser Zusammenhalt, das hat man damals schon gemerkt.
Also ich muss bei solchen Spielen immer daran denken, dass ich die als Kind entspannt am alten Mickner Damm im Stammplatz geguckt habe. Ich weiß nicht, wer es kennt, bei Currywurst und Fanta. Das sind so die schönen Erinnerungen an Auswärtsspiele von damals.
Geil.
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Gut, es ist die Jahreszeit, wo es vom Himmel regnet. Nicht nur den Regen, sondern auch die Gelbsperren in den Ligen. Und so auch in der zweiten Liga und so auch bei 96. Es tut das erste Mal, nein, tatsächlich nicht das erste Mal, aber jetzt in der Rückrunde tut es das erste Mal weh. 5. gelbe Karte für Virgil Gita. Damit wird er fehlen gegen Bielefeld. Und wisst ihr denn, wer bei 96 die meisten gelben Karten hat?
Tomiak?
Ja, richtig. Tomiak mit 7 gelben Karten. Und in der zweiten Liga, wer sammelt da am fleißigsten?
Fabian Kunze.
Mensch, hast du nachgeguckt vorher?
Nee, wir hatten, wann hatten wir das? In der vorletzten Folge haben wir darüber geredet.
Also Fabian Kunze natürlich mit 11 vorne. Das verdient er sich auch. Das steht, glaube ich, auch im Vertrag drin, dass er das darf. Bei jedem Team. Also ich würde es mir reinschreiben lassen an seiner Stelle. Und dann wird es das erste Mal heiß bei 96, weil wir haben 3 weitere Personen und Spieler im Kreis, die eine 4. gelbe Karte haben. Und bei 2 davon könnte es richtig wehtun. Da wollte ich mal mit euch drüber sprechen, was ihr da so drüber denkt. Yokota steht mit 4 gelben Karten da und Aseko ebenfalls. 2 Positionen, die ziemlich festgetackert sind bei Titz aktuell. Der 3. im Bunde ist Matsuda. Zurzeit jetzt auf die Bank, glaube ich, zurückrotiert und da würde es jetzt vielleicht erstmal nicht so ganz so dolle schmerzen, wenn die 5. gelbe gezogen werden würde und eine Sperre dann dabei rauskommt. Aber mich würde mal interessieren, man kennt das ja so, diese Spielchen aus ehemaligen Champions League Halbfinals und Viertelfinals, wo dann nochmal eine Karte gezogen wurde. Ich glaube, Sergio Ramos ist eins der berühmtesten Beispiele. Wie ist das so für euch, wenn ihr jetzt auf solche Spiele guckt? Jetzt kommt Bielefeld, dann kommt Fürth und dann kommt auswärts Schalke 04 und da würde man sich ja gerne die Truppe, wie sie jetzt gegen Dresden auf dem Platz steht, auch wieder wünschen. Was ist euer Gefühl? Taktik spielen und eine gelbe Karte ziehen vorher oder Spiel laufen lassen und Daumen drücken?
Also du meinst, dass es eine Überlegung wert wäre, in einem Bielefeld-Spiel die eine oder andere gelbe Karte zu ziehen, um dann gegen Fürth?
Ich schlag mal frechen Trikotzupfer vor zum Beispiel.
Ja. Führt ja nicht immer zu gelb. Ne?
Muss man schon viel für
tun.
Jetzt so nach dem Spiel gestern würde ich ja auch sagen, die Spiele gegen die da unten stehen, können wir auch nicht abschenken. Aber das meinst du, ne? Also, dass man gegen Fürth dann eventuell ein paar Spiele auf der Tribüne hätte, die man dann gegen Schalke wieder zurück hat.
Genau.
Also, ich finde, dass Aseko ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Spieler. Ich glaube, den muss man mal so ein bisschen ausklammern. Da sollte man tatsächlich überlegen, weil das ist ein Spieler, den man gegen Schalke braucht. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Matsuda finde ich als solches interessant, weil wenn Tomiak jetzt ausfällt, länger, Gita ist gesperrt, dann haben wir mit Nawrocki, Blank und Okon nur noch 3 Innenverteidiger.
Und die stehen auf dem Platz.
Bei Nawrocki weiß man nie, ob da nochmal irgendwie, ne, also habe ich dir eben im Auto auf dem Weg hierher gesagt, der muss jetzt fit bleiben, ne, der muss jetzt diese Tomiak-Rolle übernehmen, was aber mit seinem Körpi leider nicht so ganz sicher ist. Das heißt, man müsste eventuell sowas einplanen, dass ein Neubauer mal gegebenenfalls in die Dreierkette rutschen muss. Das heißt, auch ein Matsuda könnte durchaus wichtig werden.
Mhm, stimmt.
Bei Yokota muss ich sagen, auch wenn der gerade in absoluter Topform ist, da macht mir ein bisschen Mut, dass jetzt ein Chakrun zurückkommt, dass ein Weißhaupt ja auch eine geile Bude gemacht hat gegen Hertha. Ja, ob man jetzt taktieren sollte? Hannes, ich habe mich jetzt um die Antwort ein bisschen...
Ja, ja, hast du aber gut gemacht.
Ja. Ich habe das für dich jetzt mal so vorbereitet und jetzt musst du finalisieren.
Ich würde es nicht machen, ich würde es nicht empfehlen, weil vor allem aus dem Grund, dass ich glaube, dass weder Bielefeld noch Fürth für uns jetzt gerade einfache Spiele werden. Mhm. Also wir müssen die ziehen und wenn wir die verlieren, dann bringt uns auch ein Sieg logischerweise gegen Gelsenkirchen etwas weniger. Deswegen würde ich bin kein Freund davon, aktuell jetzt irgendwie da taktisch vorzugehen, sondern würde eher dann vielleicht überlegen, ob ich den Spielern, die jetzt dann in Frage kommen, wie ein Weißhaupt etc., ein bisschen mehr, keine Ahnung, im Training mich auf die ein bisschen mehr fokussiere oder denen auch im nächsten Spiel ein paar mehr Spielminuten gebe, als dass ich jetzt so taktisch vorgehen würde und da irgendwie eine Sperre in Kauf nehmen würde.
Aber gut, dann ist eine taktische Überlegung bei dir ja schon drin, da drauf zu gucken und zu sagen, dann muss ich im Training jetzt vielleicht mal die anderen Spieler
integrieren. Genau, nur die Taktik von der freiwilligen gelben Karte, die würde ich nicht ziehen.
Ja. Ganz interessant, wenn man auf die anderen da oben schaut, die anderen vier, die über uns stehen, ist 96 mit seinen drei vierten gelben Karten an der Spitze. Also Schalke ist mit Kartic und Elfausi dabei, die könnten auch beide aus der Startelf dann fehlen. Darmstadt hat gar keine vier gelben Karten zurzeit. Die könnten natürlich, haben die auch drei gelbe Karten am Start und so, ne? Aber da steht nichts an beim übernächsten. Bei Elversberg ist es Condé, Petkov und Zimmerschied, bei denen es was werden könnte mit der Sperre. Und bei Paderborn, ganz interessant, Götze und Bauer, da tut es auch richtig weh, sollten die gemeinsam ausfallen. Fehlte auch richtig was in der Achse. Also ich bin wirklich gespannt. Es ist ein bisschen die Phase, wo man jetzt auch sieht, wie die Kader funktionieren. Ne? Also ob da jetzt wirklich eine zweite Reihe ist, die dann auch mal eben bestehen kann und dann ist auch vielleicht egal ist, welcher Gegner kommt, ne? So wie ihr es gerade gesagt habt. Ich habe ganz gute Hoffnung, dass es nicht dann noch irgendwie zu super vielen Gelbsperren kommt, weil so viele gelbe Karten hat 96 nicht gesammelt in der Saison. Ich glaube, es sind jetzt 42.
Bundu ist dann der Nächste mit drei. Ne?
Bundu mit drei ist der Nächste. Das wird also auch noch einen Moment dauern, bis der eine Gelbsperre zieht. Und ich glaube, der Kader von uns ist breit genug, dass wir es überstehen können. Trotzdem, jetzt auch mit dem Ausfall von Tomjak, ist es das erste Mal richtig schmerzhaft, finde ich. Also muss man das erste Mal richtig auch drüber nachdenken, was man so daraus macht.
Ja, absolut. Deutlich komplizierter oder... Also ich vertraue erstmal dem Kader und glaube auch, Yokota und Aseko zwei Positionen, also die spielen beide eine grandiose Saison, aber ich vertraue einem Weißhaupt auch als auch einem STT. Wenn es dazu kommt, dass sie spielen müssen, dann werden die das gut machen. Und ich bin sehr erleichtert, dass da auf dieser Liste mit drei bzw. vier gelben Karten kein Nawrocki, kein Blank und kein Okon steht, weil dann hätte man ein ganz anderes Problem. Deswegen versuche ich das ein bisschen positiv zu sehen. Ja, ich vertraue denen da und wie gesagt, jede Mannschaft kommt früher oder später in der Saison an diesen Punkt und deswegen, das wird alles gut gehen.
Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch ein bisschen auf STT. Ich habe auch das Gefühl, gegen Dresden, auch wenn er die Bude jetzt nicht gemacht hat, hat er irgendwie wieder doch auch einen Impact gehabt, hat auch eine geile Grätsche gezogen, die dann leider abgeführt
wurde. Geil.
Die war geil.
Und das kam direkt aus dem
Wirt, das ist bodenlos. Genau, weil das war doch ganz klarer
Ball. Das war ganz klar so eine Premium-Philipp Lahm-Grätsche.
Oh, die geil, wie der sich
kam so direkt aus der Championship reingeflogen, diese Grätsche.
Oh, also. Da hat man den neuen Rasen auch mal gesehen, wie schön das ist, da drüber zu sliden.
Und deswegen stecken da ja vielleicht auch Chancen drin, ne? Weil ich glaube auch, dass so ein STT eine Präsenz mitbringt, ne? Wenn so ein Aseko vielleicht auf der Position mal untergeht, was ja auch passieren kann. Ne? Er schwimmt sich immer öfter wieder frei. Hat auch gegen Dresden seine Szenen gehabt, aber ja, vielleicht ist das genau der Moment, wo STT jetzt mal wirken kann.
Die hätte ich gerne als GIF für WhatsApp.
Ja.
So ein bisschen eine Zeitlupe.
Ja.
Ein geiler Sticker für so eine Antwort.
In welchem Moment schickst du die?
Wie geht das Spiel am Wochenende aus? Und dann einfach so.
Okay.
Also weißt du, so ein umkämpfter Arbeitssieg.
Oder so eine Mic-Drop-Situation.
Stimmt.
Wenn man sowas schreibt, was die Konversation einfach zumacht.
Ja, genau.
An die Grätsche.
Da haben wir ja auch den einen oder anderen, dem wir das schicken würden.
Ja. Also Fabian, würdest du taktieren?
Ich würde vielleicht zumindest überlegen, dass ich beim Fürth-Spiel, wenn es wirklich irgendwie heiß ist, vielleicht Jokota oder ja, nicht in der ersten Elf hätte.
Ah, okay, so.
Also lieber mit der vierten gelben Karte ins Schalke-Spiel gehen.
Stark. Ah, okay.
Und dann gucken.
Na gut, wir werden es beobachten und achten mal drauf, ob Jokota sich etwas Schlitzohriges leistet, was dann darauf hindeutet, dass Tietz ihm sagt, hol dir mal gegen Bielefeld gelb.
Am Ende wird das eine rote, pass mal auf, ey.
So aus Versehen, ne?
Ja, aus Versehen eine rote gezogen. Wir haben es hier geschrien. Alright, jetzt sind wir schon bei Bielefeld gelandet. Dann wollen wir doch mal ein bisschen vorausschauen. Wir haben jemanden, der da mit viel mehr Erfahrung drauf vorausschauen kann als wir. Und das ist unsere ewige Kapitänslegende Altin Lala.
Okay, dann machen wir mit Arminia Bielefeld weiter. Gegen die hast du tatsächlich sehr, sehr oft gespielt.
Ja, da haben wir Bielefeld. Ja, das war, nachdem wir im ersten Jahr, als wir aufgestiegen sind, war unser letztes Spiel in Bielefeld. Bielefeld hat so viel Druck gehabt. Wir haben gefeiert eine Woche lang. Ich trinke nicht so viel grundsätzlich. Ich trinke und zwar mal ein Glas Wein oder was weiß ich was. Aber der Rest der Mannschaft war schon besoffen. Minibar vorm Spieltag auch alle gesoffen. Vier Ausfälle. Bobic hat damals nicht gespielt. Kostandinidis, Popescu und ein paar Spiele haben auch das letzte Spiel nicht mitgemacht. Wir waren mit 14, 15 Leute, glaube ich, so, oder junge Spieler. Und wir spielen Tiki-Taka. Es klappt alles ohne Druck. Es war das einzige Spiel, dass wir keinen Druck gehabt haben. Und wir haben 1-0 gewonnen. Wir haben noch Prämie verdient.
Ich habe gesehen, 2000, 2001 habt ihr 5-2 auf der Alm verloren. Vier Tore von Arthur Wichniare. Kannst du dich an das Spiel erinnern?
Nee.
Hast du verdrängt. Sehr gut. Und 2005, 2006 in der ersten Liga dann 4-1 auf der Alm verloren.
Da kann ich mich auch
Kannst du dich auch nicht dran erinnern. Wir sind ja mit Bielefeld so ein bisschen befreundet und fahren da jetzt bald hin. Hast du Erinnerungen an dieses Stadion, an die Alm? War das was Besonderes damals schon?
Ja, auf jeden Fall. Also es war, als wir aufgestiegen sind mit 96, beziehungsweise in zweite Liga, damals hat noch Bruno Labbadia gespielt. Da haben wir auch gewonnen. War Otto Addo, Asamoah und so weiter und so fort. Und das war, Bielefeld war auch so ein Stadion, Fußballstadion, was ich auch am liebsten mag, also die Stadien mit Tatanbahn sind eigentlich, ja, waren wenig Stadien in Deutschland, so wie Bielefeld, und die Stimmung war immer gut in Bielefeld, und das ist Fußballstadion und ist auch ein guter Verein.
Also was ich dazu zuerst denke, ist, wie viele Kinder ist eigentlich Bruno Labbadia in Bielefeld? Weiß das jemand?
Ja, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, die wurden alle im Café Europa gezeugt.
Café Europa ist ja, glaube ich, immer dann die Zahl der Jahre, wo er da gespielt hat, hoch 2. Das ist, glaube ich, die Rechnung.
Sehr schön, geil. Aber an die Niederlagen kann er sich nicht erinnern, das ist so Hammer. Weil der Typ hat ja ein fotografisches Gedächtnis, ne?
Ja.
Und aber er kann auch Fotos aussortieren, offensichtlich.
Der kann sich da ganz genau dran erinnern, aber da will er natürlich nicht drüber reden. Und das Bielefeld von heute?
Ja, Bielefeld heute, allgemein einmal zu Bielefeld, die Alm. Ne? Ich glaube, eins der am schönsten gelegenen Stadien Deutschlands. Mit unserem Niedersachsenstadion gibt es kaum Stadien, die irgendwie in der Stadt besser gelegen sind. Man kommt vom Hauptbahnhof, geht an vielen Kneipen vorbei und endet an der Alm. Die Kulisse da immer mega. Ob wir da spielen oder andere, die Bielefeld-Fans reißen da immer die Hütte ab. Und was ich mal vorwegnehmen will, Fabi, es gab keinen besseren Hot Talk heute, 96 Grad, als über gelbe Karten zu sprechen, wenn wir auf das nächste Spiel gucken.
Ah ja, ist Bielefeld betroffen?
Das nehme ich erstmal als Cliffhanger.
Ah ja.
Und da komme ich gleich zu. Genau, Bielefeld jetzt zuletzt gegen Greuther Fürth verloren. Worauf wir uns bei Bielefeld einstellen können, ist eine sehr laufstarke Mannschaft. Bielefeld macht sehr viele Kilometer und nochmal knapp 1,5 Kilometer mehr als wir pro Spiel. Und tatsächlich schießt Bielefeld auch gar nicht so wenig Tore mit 1,6 Toren pro Spiel. Und einem X-Goal-Wert von 1,4 schießen sie mehr Tore als angenommen und auch mehr als der Durchschnitt in der Bundesliga. Sie bekommen allerdings auch 1,39 Tore, was dann wieder dafür spricht, dass sie auch hinten relativ anfällig sind. Bielefeld spielt aber tatsächlich auch einen sehr attraktiven Offensivfußball. Mit 14 Torschüssen kommen sie uns fast gleich auf. Und Bielefeld schießt nochmal pro Spiel im Schnitt 5 Flanken mehr als wir. Das heißt, unsere ganzen ehemaligen 96 Spieler, die da unter anderem heute bei Bielefeld stehen, die machen da offensiv einen relativ guten Job. Genau. Und was man zu Bielefeld noch sagen kann, dass sie sehr, sehr gerne Zweikämpfe führen und da auch sehr stark drin sind in ihrer Zweikampfführung. Und was wieder für die vielen Flanken und Aufbau über die Außen spricht, sind die Luftzweikämpfe, die sie vorne als auch hinten führen. Und genau, daraus resultieren auch für Bielefeld sehr viele Standards, Freistöße aus dem Halbfeld als auch Ecken, auch nochmal sogar mehr als wir. Das heißt, ich glaube, wir können uns auf ein sehr schönes, aktives Fußballspiel freuen und werden wieder etwas schöneres Gesicht zu Gesicht bekommen als das Spiel gegen Dresden. Topspieler, uns ein sehr bekannter Momolu mit im Schnitt einer Bewertung von 3,5 als Note. Dann Grodowski, Joel Grodowski, bei denen ein absoluter Player to watch und Top-Performer mit 8 geschossenen Toren und insgesamt 10 Scorer-Punkten. Und jetzt wird es nämlich spicy und das gibt eigentlich auch eine schöne Diskussion, weil ich mal gerne von euch wissen würde, was ihr dazu sagt. Etwas schade ist, dass die Bielefelder nicht schon im letzten Spiel die gelben Karten gezogen haben, aber vielleicht bedeutet das, dass sie gegen uns vorsichtiger spielen, weil es sind 5 Stammspieler mit 4 gelben Karten vorbelastet.
Ach krass, ja.
Tim Handwerker, Christopher Lannert, Monju Mumulu, Stefan Russo und Joel Grodowski, alle 4 Karten.
Uiuiui. Ui, ui.
Das heißt, natürlich könnte man sagen, ja, es wäre schön gewesen, wenn ein paar von denen gegen uns fehlen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja, Bielefeld hat auch natürlich ein straffes Programm vor sich. Unter Umständen bedeutet das, dass Bielefeld gegen uns etwas vorsichtiger in die Zweikämpfe geht, sodass wir unsere Dribblings und unsere Schnittpässe noch besser ausspielen können, weil die sich keine 5. gelbe Karte erlauben möchten. Es ist eigentlich alles gesetzt, dass wir ein sehr, sehr geiles Spiel auf der Alm erwarten können. Und ja, wie sind denn eure Tipps, Jungs?
Ich habe gerade mal geguckt, bevor wir tippen, was glaubt ihr, auf welchem Platz liegt Bielefeld in der Heimtabelle aktuell?
Boah, kann ich gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Kein einziges Spiel vor denen vor Augen oder kein Ergebnis, was sie zu Hause geholt haben. Deswegen würde ich mal purer Durchschnitt sagen, 10.
Dann sage ich mal 6.
Das wäre nämlich auch mein Gefühl gewesen. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, gerade auch in der letzten Saison, dass die sehr heimstark sind. Aber die sind 10. tatsächlich in der Heimtabelle. Und aber was die, also die schießen unfassbar viele Hütten zu Hause. Ja. Also da sind immer richtige Feuerwerke. 22 Tore haben die zu Hause schon gemacht und wir haben 17 zu Hause gemacht. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass das, wie du sagst, ein wildes Spiel wird. Deswegen glaube ich, es wird ein griffiges 3-2 für uns.
Fabi?
Ja, ich gehe mit einem 2-1.
Okay, also wir gewinnen. Das hatte ich auch in meiner Prediction der 5 Spiele gesagt. Und wir gewinnen 4-2.
Auch schön.
Viele Buden.
Viele Buden. Ich hatte auch 4-1 gegen Dresden getippt. Das ist leider gar nicht eingetroffen. Aber ich glaube, so oder so wird es ein richtig geiles, packendes Spiel.
Wisst ihr eigentlich, warum die Alm Alm heißt?
Nee.
Habe ich nämlich gerade nebenbei mal nachgeguckt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Als der Verein das Gelände pachtete, war das eine landwirtschaftlich genutzte Wiese. Mhm. Und da sollte dann Fußball gespielt werden. Und da sagte wohl irgendwer, das sieht ja aus wie auf der Alm hier. Und das hat sich so fortgesetzt.
Geil.
Man hat es drumherum gepflegt, dass es so bleibt wie in der Alm, ne? Ja. So ein bisschen grün, ein bisschen Kleingarten.
Finde ich einen schönen, schönen Namen fürs Stadion, die Alm.
Ja, wir sind sehr, sehr heiß.
Sehr schön. Mit welcher Truppe gehen wir denn rein? Das wird ja ein bisschen crispy.
Das wird ein bisschen crispy und da fliegen da oder natürlich sehr viele Möglichkeiten, wie wir jetzt rotieren könnten. Vor allem in Anbetracht der Situation, wenn es tatsächlich dazu kommt, wie Fabi gesagt hat, dass wir da ein bisschen taktisch vorgehen. Ich glaube aber, Titz bleibt bei seinen Leisten und versucht so zu spielen, bleibt bei seiner Leiste.
Ja, machen wir weiter.
Hast du Schmuddelbilder im Kopf?
Immer, bei Titz immer.
Okay, Titz bleibt bei seiner Leiste und wir spielen oder starten hinten, gesetztesfalls Nawrocki hustet nicht und fliegt nochmal eine Bandscheibe raus. Starten aber
ich wollte nicht wegen Erkältung nicht dabei, sondern weil er beim Husten eine Bandscheibe rausgeflogen
ist. Genau,
ne?
Ja.
Ja, okay.
Oder er tritt irgendwie gegen den Kühlkoffer oder bricht sich den Zeh. Das hoffen wir alles passiert nicht. Dann starten wir meiner Meinung nach mit Blank, Okon und Nawrocki hinten.
Wer spielt da wo?
Nawrocki wird die Zentrale besetzen, weil er, glaube ich, aktuell der Spieler ist, der das Ganze am besten verkörpert. Ich glaube, der hat ja das meiste Selbstbewusstsein und ist auch jemand, der relativ gut coachen kann. Blank links und Ocon rechts wäre mein Take. Einwände?
Nee. Klarer Linksfuß mit Blank. Genau.
Okay.
So ist es.
Und sonst bleibt es meiner Meinung nach unverändert. Und wir starten mit Neubauer auf rechts, Uden auf links, davor Saad, Kellmann und rechts Jokota und in der Mitte Aseko auf der 10 und dahinter Enzo Leopold.
Mich würde interessieren, ob er das Gefühl hat, dass Neubauer nicht pass- und spielstark genug ist für die Szenen, die er am Strafraum haben will von ihm. Mhm. Dass er es jetzt gegen Dresden gesehen hat, gegen eine tiefstehende Mannschaft, die da ziemlich kompakt ist und dass es vielleicht doch mal zu da ist. Ah ja, als einfach ein bisschen mehr durchmixt und quillt.
Ja, okay, ist ein Take. Vielleicht geht er da auch nochmal jetzt in der Trainingswoche drauf ein. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Take. Und dann hoffe ich mir insgesamt, Schakrun und Pichler werden zurück sein, dass zumindest Schakrun oder vor allem Schakrun schon seine ersten Minuten bekommt. Das würde mich extrem freuen. Und Kellmann und Jokota, wenn wir merken, die pumpen oder vor allem Kellmann pumpt wieder wie ein Maikäfer und Pichler ist wieder fit, dass der da reinrückt und ihn dann ein bisschen früher ersetzen kann. Weil das merkt man schon die letzten Minuten bei so einem sehr, sehr aktiven Fußball, der gespielt wird. Da hat Kellmann irgendwie noch nicht die Minuten im Tank oder vielleicht ist sein Körper einfach nicht für 90 Minuten gemacht, sondern der hat immer nur in Finnland immer nur auf 60 Minuten trainiert.
Ja, das, was auch geht über Spiel, ne? Ich meine, der muss den Körper in Gang bringen, der muss den Körper auf 2,50 Meter hochbringen. Also das ist schon.
Ja, und der wiegt ja auch keine 56 Kilo. Ja, genau. Der hat natürlich auch Masse und das kommt ihm auch immer wieder zugute, aber diese Zweikampfführung, die er hat, die ist natürlich auch kräftezehrend, ne? Der hat ja auch immer groß gewachsene Innenverteidiger um sich und an sich. Das ist schon selbstverständlich. Und
alles rein auch, ne? Ja, ja.
Ich würde nochmal einen kleinen Hot-Take wagen. Ja, ich glaube, Tietz vertraut Blank nicht ausreichend. Ich glaube, Ocon bleibt auf links, er zieht Neubauer zurück und Matsuda geht auf die Wingback-Position rechts.
Und keine Allgeier am Start?
Nee.
Ist raus, aus der Verbank also, auf jeden Fall.
Hatte ich mir auch Gedanken drüber gemacht, aber das kam jetzt in meinem Spielsystem, egal wie man es dreht, da sehe ich auch Hennes Rotation als realistischer an, als dass Allgeier jetzt direkt von Anfang an spielt.
Also spannender ist auf jeden Fall, wie sich die Bank für die Innenverteidigung oder Verteidigung zusammensetzen wird.
Das stimmt.
Dann, ne, ob da was aus der Jugend hochkommt, da würden wir uns natürlich
also ich freuen, würde es Blank wünschen, aber irgendwas stimmt da nicht. Der hat zu wenig Vertrauen von Tietz bislang irgendwie bekommen und Neubauer ist ein sehr solider Spieler, den ich auch in der Dreierkette sehen würde und mir haben da so ein bisschen die Impulse von rechts auch gefehlt jetzt in dem letzten Spiel und Matsuda und Jokota gegen Bielefeld auf der Alm für ein wildes Spiel würde ich sehr gerne von der Leine lassen.
Was für eine rechte Seite. Da können sich die ganzen ehemaligen Kollegen ganz schön umschauen. Ja, mega. Und ich bin jetzt schon wieder richtig heiß und das hat es jetzt mal wieder, dadurch, dass da so ein bisschen personelle Probleme oder Schwierigkeiten jetzt da sind, dass ich mal wieder mit ein bisschen mehr Aufregung auf die S11 gucke. Oder?
Ja.
In den letzten zwei, drei Spiele war es ja immer.
Absolut.
Oder vier Spiele war es so, ja gut, da erwarten wir jetzt alle nichts Großes. Aber durch die Nachrückenden und Verletzten etc. wird es schon, glaube ich, geil.
In der U21 hat Aseko auch schon mal Rechtsverteidiger gespielt. Ich sag's auch nur.
Oh, nee,
Nein.
Das Projekt ist gescheitert.
Ja. Zu hot.
Zu hot. Okay, wollen wir nicht zu hot werden und gucken nochmal auf den Spieltag, weil der ist tendenziell gar nicht mal so extrem hot. Aber wir können an manchen Stellen uns vielleicht was wünschen. An anderen Stellen können wir mal ein bisschen spekulieren, was da passiert. Also wir wünschen uns, dass Dresden beim Heimspiel gegen Darmstadt genauso stark auftritt wie gegen uns. Das wird dann am Freitag soweit sein. Fortuna trifft parallel auf Bochum. Am Sonnabend, wenn wir mit den Jungs nach Bielefeld fahren, spielt parallel Kaiserslautern gegen Paderborn. Ein sehr spannendes Spiel. Das könnte genau das Spiel sein, was wir für Paderborn brauchen. Ne, da könnte es auf Betze keinen Sieg geben für Paderborn, wobei die jetzt gerade gegen Leitl und die Hertha natürlich ein Bombenspiel hingelegt haben zu Hause mit dem 5:2. Interessant wird es auch in Kiel, da geht es nämlich gegen Elversberg und um den Job von Marcel Rapp, dem Trainer mit Sicherheit. Heißt, vielleicht geht da nochmal ein ganz anderer Druck mit rein ins Spiel. Das kann sich entweder ja gut zeigen am Ende für Kiel oder auch schlecht. Haben wir bei Karlsruhe gesehen, die haben ein Topspiel gegen Kiel hingelegt.
Ich habe ja gesagt, Kiel wird die Mannschaft der Rückrunde
und
ich schreibe meinen Tag noch nicht ab, deswegen muss Rapp jetzt gehen und es kommt Peter Neururer und führt die noch in die Champions League.
Gerne so, für mich wäre es noch lieber Rapp schafft jetzt die Wende gegen Elversberg. Das wäre die schöne Variante. Und wisst ihr, was das Topspiel ist? Ich sage euch mal, im Schnitt Tabellenplatz knapp 9, würde ich sagen.
Also jemand von oben gegen jemand von unten. Wahrscheinlich wieder Schalke.
Schalke ist mit dem Rennen.
Führt.
Dann kann es ja nur noch Fürth sein.
Ach, hör
so ist es, genau. Also,
was ist da das Narrativ? Hannes, was ist das Narrativ?
Kann ich euch sagen, dass das eine einzige Kleeblatt, was damals im Kohlebau sich durch diesen ganz trockenen Boden gekämpft hat, zu einem vierblättrigen großen Kleeblatt werden sollte. Und das ist das Narrativ.
Boah, wenn Fürth Schalke schlägt, verkaufen wir das als Narrativ für die Fürther Tageszeitung.
Geil. Klingt nach einem geilen, KI-Prompt.
Stimmt.
Aber den Tipp haben wir jetzt bei 96 mal nicht gegeben. Dann schauen wir mal auf Sonntag. Da spielt Peine Ost gegen Münster. Und wir haben Hertha gegen Nürnberg. Auch da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wenn, also ich meine, Nürnberg hat auch ordentlich auf die Backen bekommen, Hertha auch. Da treffen jetzt zwei strauchelnde Mannschaften aufeinander.
Darf Stefan noch zu Miro?
Zu Miro darf er noch, aber ob er bei Miro bleiben muss, das ist dann vielleicht ein bisschen die Frage. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann für Hertha, wenn das jetzt auch nicht klappen sollte, wirklich dann auch das Ende für unseren Stefan ist. Aber wir wollen es ja nicht herbeisingen. Und abschließend dann auch am Sonntag noch Magdeburg gegen Karlsruhe.
Und ich sage ja immer, in der Liga ist alles möglich.
Alles ist möglich.
Das ist das.
Jeder kann jeden schlagen.
Das kann ich schon fast nicht mehr hören.
Es ist alles so eng beieinander.
Ja, genau.
Und es ist die beste Liga der Welt. Ach nee, die beste zweite Liga der Welt. Ne?
Ja. Aber da fällt mir gerade ein, das Bild, was du letztens, ich weiß gar nicht, wo das herkam, war geil. Das Mittelfeld besteht aus zwei Mannschaften.
Platz 6 und 7.
Hertha und Lautern sind das Mittelfeld und der Rest ist Abstiegskampf.
Alles da drüber.
Abstiegskampf.
Wahnsinn, oder?
Ja. Aber da kannst du auch als Hertha-Fan jetzt beruhigt in die Kissen legen und entspannt die zweite Liga zu Ende verfolgen.
Die Ansprüche waren andere.
Ne? Ich spüre auch Stefans Atem nicht mehr.
Nee, der ist, also es riecht nicht mehr nach Knoblauch.
Ach Jungs, was haben wir denn euch letzte Woche gefragt, Hannes?
Gianni hatte euch letzte Woche die Frage gestellt, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, einen einzigen Leihspieler fest zu verpflichten beziehungsweise eine Leihe zu verlängern, welcher Spieler wäre das? Und wir gehen mal die Plätze 3 bis 1 durch und auf Platz 3 ist Nahuel Noll gelandet. Kann ich absolut verstehen. Und mein Take dazu war auch, oder warum ich glaube, dass damit viele gehen, weil es deutlich schwieriger ist, einen Torwart zu finden in diesem Spielsystem als Feldspieler. Und als beidfüßiger Torwart, der Nahuel Noll ist und mit seinem sehr aktiven Fußball, der ja oft die Position der Innenverteidigung einnimmt, kann ich es absolut nachvollziehen, dass man sagt, man geht mit ihm. Auf Platz 2 ist unser japanischer Flügelflitzer Yokota. Der spielt so ein bisschen Fußball wie ein Champions-League-Spieler. Der ist, wie du vorhin gesagt hast, egal wie viel Puste der hat, der traut sich immer wieder das Dribbling anzugehen. Und ja, Wahnsinn. Also ich finde, der hat mittlerweile mit die krasseste Entwicklung bei uns gemacht.
Ja.
Und wir sind, glaube ich, heilfroh, dass wir ihn haben. Und deswegen gehe ich auch mit diesem Platz 2. Und auf Platz 1 ist es Aseko. Und ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Absolutes Talent. Und wir wissen natürlich auch, wie es um ihn steht mit Bayern. Das hatten wir in der letzten Folge besprochen. Und wenn wir es könnten, würde ich, glaube ich, auch Aseko unterschreiben. Aber ich kann alle Plätze, mit allen Plätzen könnte ich gut leben. Henne, du warst letzte Woche ja nicht dabei. Deswegen darfst du jetzt nochmal deine Meinung dazu.
Ich liebe unsere Community, weil es ist genau die Top 3.
Okay, jetzt ist es genauso.
Also es macht einfach Spaß, Umfragen zu machen. Unsere Hörer haben Plan
und eine gute
Expertise,
Meinung,
eine gute Meinung.
Die könnten bei RTL arbeiten, ne?
Ja,
so viel Expertise haben.
Ja, genau. Ja, ja. Nochmal was anderes. Gianni hat ja noch nicht mal eine Einstandsrunde gegeben.
Ja,
und ist schon im Urlaub. Im ersten.
Oh. Stimmt.
Das ist.
Was machen wir damit?
Das gegeben.
Ist teuer, ne?
Aber ist ja noch in der Probezeit, oder?
Ist noch in der Probezeit?
Ja, ja.
Okay.
Ich würde gleich mal zumindest eine Abmahnung, oder?
Ja.
Okay, perfekt.
Ja. Oder ihn nochmal an die Einschatzrunde zumindest erinnern.
Genau.
Ne? Nicht, dass ganz er ehrlich, denkt, das ist nach dem Urlaub vergessen.
Er ist ja quasi ums Eck im Urlaub. Er kann ja auch einfach jetzt, ne, wenn er es ernst meint, kommt er zurück.
Ja.
Nimmt er sich einen Flieger und kommt zurück.
Die größte Frechheit ist, dass er, während wir aufnehmen, das weiß er, uns bei WhatsApp schreibt. Und in dem Sinne.
Hat er das? Ich habe noch nicht.
Ja, okay, doch, hat er.
Krass, geil.
Ich habe das Handy im Blick.
Und dann würde er sich umgucken.
Genau, die Hörerfrage haben wir euch gestellt.
Genau, stellt mal ein paar Spieler für die Chaos Elf auf. Ich freue mich so sehr. Ja, schickt ihr gerne mir auch mal im Laufe der Woche eure Nachrichten und wir machen nächste Woche alte Liebe History unsere Chaos Elf.
Ja.
Und ich baue die mal zusammen und dann gehen wir die mal zusammen durch.
Liebe.
Das ist schon richtig geil, freue ich mich drauf. Und ansonsten, wenn ihr uns hört und euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne 5 Sterne auf dem Portal eurer Wahl. Kommentiert weiter so fleißig, arbeitet mit, es macht richtig Spaß, der Austausch mit euch. Wir kriegen so tolles Feedback, es erfüllt uns wirklich sehr. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach einem hoffentlich geilen Auswärtsspiel auf der Alm. Und bis dahin, alles Gute für euch. Peace.
Ciao, ciao.
Peace.